Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielter, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute freue ich mich, dass Dr. Anne Fleck bei mir zu Gast ist. Vielleicht eine etwas nerdige Lieblingskategorie, aber wenn ihr mich fragt, ist Dr. Anne Fleck meine Lieblingsärztin. Jeden Mittwoch höre ich ihren Podcast Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Egal, ob es um Arterienverkalkung oder Zyklusbeschwerden geht, Doc Fleck erklärt jedes Thema so packend wie ein Krimi und so einleuchtend wie ein Was-ist-was-Buch. Heute spricht sie auch darüber, was es für sie heißt, jetzt 51 zu sein und wie sie mit dem Älterwerden umgeht. Und natürlich gibt sie jede Menge Tipps aus dem Bereich Longevity, die wir alle recht einfach umsetzen können. Viel Freude mit Doc Fleck. Wie haben Sie Ihren 50. Geburtstag erlebt?
Ganz zurückgezogen, weil ich habe mich noch von einer Corona-Infektion ausgetobt. Und dieser Moment, dass man sagt, der 50. wird jetzt so das bombastische, schillernde Luftballon in die Luft fliegen lassen, fest war noch nicht. Und leider war dann auch dieses Jahr so intensiv, auch durch meinen Einstieg und die Arbeit bei RTL jede Woche nach Köln, also dass ich und auch mein Umfeld immer noch drauf wartet, wann feierst du denn jetzt mal deinen 50. Weil ich glaube, es wäre schon schön. Die Zeiten sind ja nicht einfach und menschliche Begegnungen, menschliche Beziehungen sind einfach das, was uns trägt. Insofern kann ich nur jeden ermutigen, auch solche Momente zu sammeln. Ich bin eigentlich gar nicht so dieser Riesengeburtstagsmensch. Eine meiner besten Freundinnen, die muss an dem Tag ihres Geburtstags feiern. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht schlecht, dass man wirklich sagt, man macht da was raus. Was Kleines, was Großes. Aber so die Menschen, die einem wichtig sind, auch mal zusammenbringen. Also da gibt es ja dann auch schöne menschliche Begegnungen. Das passt ja dann auch für die anderen. Das ist ganz... Danke für den Impuls, dass ich da nochmal nachfasse.
Ja, sehr gut. Die Zahl 50 macht vielen Angst. Es markiert vielleicht die Lebensmitte, im besten Fall, wenn wir 100 werden. Auf jeden Fall ist es ein Einschnitt. Wie haben Sie die Zahl für sich erlebt? Gab es ein bisschen Furcht vor dem 50. Geburtstag?
Ich habe da gar nicht dran gedacht. Das war jetzt einfach das Geburtsdatum. Aber was ganz interessant ist, was ich glaube ich auch merke, es ist eigentlich schön, älter zu werden. Man ist viel sicherer. Obwohl ich ein Mensch bin, der manchmal abends denkt, ich weiß gar nichts. Also ich bin von der Grundstimmung immer jemand, der auf Neugier ist, der auf besessen ist, neue Zusammenhänge herzustellen, dazuzulernen. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres im Job als Langeweile und Routine, sondern für mich ist jeder Patient, der in die Praxis kommt, eine neue Chance zur Empirie. Und deswegen habe ich auch schon, glaube ich, sehr früh auch gespürt, weil es so viele Dinge für mich zu entdecken und zu lernen gibt, dass ich denke, das ist ja so begrenzt, die Zeit. Also dieses kleine Ticken im Raum, dass die Endlichkeit da ist, dass Gevatter Tod irgendwo auf uns ja immer irgendwann wartet. Das klingt jetzt komisch, aber das gibt ja dem Leben auch eine gewisse Präsenz. Wie Kierkegaard sagt, ne? Der ist eigentlich am glücklichsten, der auch schon zu Lebzeiten mal merkt, der Tod ist wichtig. Ne? Und ich glaube, dieses Unbewusste, dass man spürt, die Zeit ist begrenzt, macht mich auch so kreativ und auch so arbeitsintensiv, was jetzt nicht unbedingt jeder machen sollte, weil ich dann wirklich sehr, sehr viel versuche, auf die Beine zu stellen im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten. Insofern finde ich das Älterwerden spannend. Was ich bedauere, ist, dass das Zeitgefühl so ist, dass es immer, immer schneller wird. Also du merkst auf einmal als Kind, wenn Weihnachten war, du freust dich, wenn die Krippe da steht, der Weihnachtsbaum geschmückt ist, die Kerzen leuchten und du denkst, das dauert so lange, bis wieder Weihnachten ist. Und jetzt denkst du dir, du hast doch gerade erst den Osterhasen verstaut und jetzt kommt schon wieder. Das ist auch, was beim Älterwerden da ist. Aber ich glaube, die Präsenz, die größere Gelassenheit oder man kann ja auch schon auf so viele Erfahrungen zurückgreifen. Man weiß, man hat schon dies oder das an Problemen gelöst. Das hilft einem. Und mir hilft zum Beispiel unheimlich, egal in welchen Zeiten, so ein Gedanke beim Älterwerden, es kann dir eigentlich nichts passieren, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und diesen Satz habe ich so tief in mir verankert und ich hoffe und habe eigentlich doch eine schöne Gewissheit, das wird bleiben, bis bei mir dann der Vorhang fällt.
Die Endlichkeit und der Tod, ist das was, das Ihnen Angst macht?
Das ist eine super Frage, weil ich glaube unbewusst ja. Man hat ja dann manchmal auch so Erfahrungsberichte von Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, die sagen, das ist fantastisch, ne? Also von daher könnte man sagen, ey Leute, die Party danach, die ist noch viel schöner. Ich glaube, dass aber dieses Versäumen von uns allen, vielleicht auch von der Medizin oder den Therapieberufen, wir thematisieren zu selten unsere Endlichkeit. Und ich glaube, dass auch viele Menschen eine Angst haben. Und das wird immer so weggeredet, das wird in Symptome sublimiert, ja. Und deswegen, manchmal spreche ich auch, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist sehr angstbeladen, das auch an. Das muss nicht Angst vorm Sterben sein oder vorm Tod, sondern das können ja auch die anderen Ängste sein. Warum das für mich als Ärztin so wichtig ist, Angst vor egal was zerstört immer das Heilungsgefüge. Wenn die Angst zu stark ist, nehmen wir dem Körper die Kraft, in die optimale Selbstheilung zu kommen. Deswegen ist ein Freisein von pathologischer Angst gar nicht schlecht. Und ein bisschen Angst treibt einen ja auch an, ne? Insofern ist das eigentlich ein schöner Impuls jetzt hier in diesem Podcast an alle, die zuhören, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, mal drauf rumzukauen.
Woran merkt man, dass die Angst zu stark wird?
Ich glaube, vielen ist manchmal gar nicht bewusst, dass sie Ängste haben. Also das kommt dann erst so raus, wenn man auch so einen bunten Strauß an Symptomen hat und eigentlich mal sich die Frage doch mal ehrlich stellt. Wenn wir allein schauen, wie schnelllebig die Zeit ist. Ne? Wir sitzen jetzt hier in einem schönen Studio, neben uns düsen die Autos da die Straße runter. Ich glaube, die spannendste Reise, die man antreten kann, bei allem schönen, faszinierenden in Reisen, fremde Länder kennenlernen, schafft ja auch Frieden. Ne? Frieden schaffen ist auch eben, Menschen zu begegnen, Länder zu bereisen. Aber die spannendste Reise ist, finde ich, die in sich selbst. Und sich dann auch diesen kleinen oder großen Hürden stellen. Und ich glaube, wenn man dann einfach spürt, ach, ich habe da ein Thema mit Angst, dann kann man da auch konstruktiv mit umgehen. Oder, weil ich glaube, genau da muss man dann dahin gehen.
Die Angst kann aber ja vielleicht auch eine Hilfestellung sein, sich selbst zu begegnen, eben diese Reise zu sich selbst anzutreten, oder?
Richtig, richtig. Und das ist auch was ganz, ganz Tolles, wenn man das dann macht. Also ein Beispiel, wenn mir das spontan einfällt gerade. Ich habe gestern Abend mit einem ganz lieben Freund telefoniert, der ist Anfang 30. Wir kennen uns noch gar nicht so viele Jahre und das ist für mich so eine ganz tolle Freundschaft. Das ist so eine alte Seele. Und wie es der Zufall wollte, hatte er durch ein ganz dramatisches Erlebnis, durch eine schwere Trennung, die für ihn ganz vernichtend war, da habe ich ihm auch viel zur Seite gestanden, hat er etwas gemacht, was er nie getan hätte. Er war eigentlich der absolute Sicherheitsdenker. Ein sicherer Job ist das Allerwichtigste. Also eine unglaubliche Angst, nicht zu wissen, was man tut. Und er hat wirklich überraschenderweise den Impuls gehabt, ich kündige meinen todsicheren Job bei meinem besten Chef, mit dem ist er heute noch befreundet, und ist dann monatelang den Jakobsweg gegangen. Und das hat ihn so verändert, so positiv geprägt, dass er auch dadurch solche tollen Erfahrungen hat. Er sagt, er konnte seine Ängste erkennen, verändern. Er hat überhaupt mal gelernt, dass er mit sich alleine klarkommt. Er hat lustigerweise wieder eine neue Partnerschaft mit seiner alten Freundin, die sich auch total verändert hat. Eigentlich war das Glück, dass die beiden sich machen konnten. Es gab diesen Knall und jeder konnte sich weiterentwickeln. Wann fährt man denn sonst mal wirklich vielleicht alleine auf so eine Reise? Oder es war natürlich brutal, aber was ich damit sagen will, dass auch in manchen Momenten, die man erstmal als ganz schrecklich empfindet, egal wie alt man ist, aber dass das auch eine Riesenchance sein kann. Und das fand ich so schön, diese Reise ins Innere, diese Reise zu sich, die er da gemacht hat. Ich habe ihn unglaublich beneidet. Ich habe gedacht, ich würde am liebsten Praxis zuschließen und sagen, ne? So wie Harpe Kerkeling damals, ich bin da mal weg.
Das ist toll, aber da ist ja quasi auch wieder der Punkt, da geht es ja auch wieder um die Angst und die Angst zu überwinden. Die Angst, ich kündige meinen Job, die Angst, ich bin jetzt alleine, sich der Angst zu stellen. War das bei ihm wirklich nur ein Impuls oder konnte er aktiv mit daran arbeiten, diese Ängste zu überwinden?
Er hat dann auch, glaube ich, einfach durch dieses sehr Spirituelle, dieses Aushalten und im Wandern mit sich sein, da ganz viel aufgelöst. Und er hatte wirklich keinen Plan. Also auch selbst als er zurückkam, war dann erstmal so ein Gucken, was jetzt kommt und wie es kommt. Und es kam, wie es kommen muss. Das ist zum Beispiel auch was Schönes beim Älterwerden. Jetzt habe ich die Erkenntnis, dass ich nie einen Plan hatte. Also es gibt ja, ich habe immer früher die Leute beneidet, die sagen, ich wusste, ich weiß jetzt, was ich mache und da-da-da-dam, buff, bang, ja. Bei mir gar nicht. Ich habe einfach gemacht, gearbeitet und das Leben hat mich eigentlich so geführt, so wie wenn eine Murmel auf einmal in eine Ecke plumpst und dann hat mir aber diese Ecke den neuen Weg gezeigt. Und das ist das Schöne jetzt am Älterwerden, dass ich in der Rückschau sehe, das hat alles einen Sinn gemacht. Es hat mich zu Menschen geführt, es hat mich an Orte geführt, es hat mich zu Begegnungen geführt, die genau dazu geführt haben, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Und dass daraus sowas Positives entstehen konnte, hätte ich nie damit gerechnet. Also ich kann nur jedem sagen, keine Angst vor dem Gefühl, ich weiß ja gar nicht, was wird oder so. Dieses Urvertrauen, das zu entdecken und das zu spüren, das ist was ganz Tolles. Das ist auch nicht jeden Tag gleich stark, aber das ist was, was mich jetzt so gerade in den letzten paar Jahren was wächst und wo ich mich total drüber freue.
Und das trägt ja auch durch die verschiedenen Lebensphasen. Also im Grunde kann man ja auch schon vertrauen, dass diese Lebensphasen und auch das Älterwerden ein Puzzlestück in einem größeren Plan sind. Und dass, wenn man sich sozusagen drauf einlässt und nicht dagegen wehrt, dass es schon positive Dinge mit einem machen kann.
Richtig, richtig. Und auch das Vertrauen, dass auch alles so sich fügen kann. Man muss natürlich auch offen sein für die Dinge, die passieren. Was ich hier in unserer Gesellschaft, Kultur eher nicht so schön am Älterwerden finde, was ich merke, wenn man Begegnungen hat mit anderen Kulturen, wie in Asien, Japan, China, asiatische Kulturen, Vietnam. Dort wird der ältere Mensch auf Händen getragen. Der ältere Mensch ist dort, ja, das ist eine riesen Respektsperson, eine Wertschätzung, eine Liebe für diesen Menschen. Und hier merke ich, ist das gar nicht so. Mir tun manchmal wirklich die deutlich älteren Menschen auf der Straße leid, also auch in der S-Bahn oder so. Wenn ein alter Mensch kommt, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen aufstehen. Und man sieht das auch in bestimmten Jobbranchen, ob das bei Stylisten ist, auch in der Filmbranche. Das finde ich so schade, weil eigentlich ist ja der ältere Mensch mitunter so erfahren, so wertvoll für eine Arbeit. Ja, ich merke auch, je älter ich werde, umso mehr Erfahrung kann ich meinen Patienten bieten in der Praxis. Das ist ja so, man kommt ja nicht nur und sitzt da Stunden mit mir zum Gespräch. Man bekommt die Leistung von Ora et Labora, ja, 30 Jahre Medizin. Und das ist toll, deswegen ist das so, finde ich, wertvoll, die Älteren zu sehen mit ihrem ganzen unfassbaren Schatz, den sie eigentlich in sich tragen.
Ja, und in ihrem Fall klappt das ja auch super. Also sie haben die Praxis mit dem persönlichen Kontakt, sie haben den Podcast, den ich auch jede Woche höre.
Ja, schön, das freut mich.
Mich interessiert irgendwie jedes Thema, auch wenn es mich selber nicht betrifft, aber
toll. Genau,
man lernt so viel. Dann gibt es bei RTL jetzt im Fernsehen noch ein Outlet und ich habe das Gefühl, zum Beispiel, wenn Sie sagen, Schauspielerinnen werden weniger sichtbar, Sie kommen jetzt aber. Sie haben ganz viele Kanäle, auf denen Sie Ihr Wissen verbreiten können.
Ja, das stimmt, aber auch das war nie mein Plan. Ich hätte immer gedacht, na, dass die Praxisarbeit, dass ich quasi durch einen Zufall, es fällt mir zu, dann wie so ein Schaufenster meiner Arbeit im Fernsehen zeigen konnte, war auch ein Zufall, eine menschliche Begegnung, wo dann jemand sagte, das ist ja aber total interessant, was Sie machen, das ist ja ganz, ganz innovativ, ne? Und ich hätte mir das gar nicht so zugetraut. Dann war irgendwie relativ schnell klar, dass man mir gesagt hat, dass ich wohl ein Talent habe, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Mhm. Und es ist einfach eine grundehrliche, liebevolle Überzeugung von mir. Und auch die Patienten haben mich ermutigt. Also diese ganzen Menschen, die ich betreue, haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt nur hier in der Praxis das erzählen. Die ganzen Menschen da draußen, die Patientinnen und Patienten, die wollen das doch auch erfahren. Und ich habe dann anfangs gesagt, naja, ihr könnt euch doch mal ein paar schöne Rezepte im Internet suchen. Gibt es ja ein paar nette Seiten. Nee, die haben mich eigentlich angefeuert. Mhm. Und so kam das. Ich meine, dass ich einen Podcast gemacht habe, das war auch Zufall. Ne? Ich wusste gar nicht, um Gottes Willen, wo geht denn hier der Stecker an? Und dann kam, willst du nicht einen Podcast machen? Dann habe ich wirklich spontan zugesagt. Sehr viel Arbeit. Also wir sind da wirklich zu zweit. Ich habe eine Redakteurin, die mir die Fragen schickt, die sie sich ausdenkt oder die wir auch aus den vielen Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern raussuchen. Aber die ganze Recherche liegt bei mir. Okay. Also das ist echt auch Arbeit. Aber es macht unheimlich Spaß, also glaube ich, weil das meinem Naturell so entspricht. Ich habe zum Beispiel ganz früh im Medizinstudium sogar sehr darunter gelitten, wie starr und unkreativ die Medizin mir erschien. Mhm. Weil ich ein grundkreativer Mensch bin. Also mein großes Idol ist Armin Müller-Stahl zum Beispiel, der sagt Musik, Malerei, Schreiben. Schauspiel ist ja alles eine Sprache. Und jetzt bin ich an einem Punkt, und das finde ich so wunderbar, das zu erfahren, dass ich merke, die Medizin braucht die Kreativität des Denkens. Du kannst hier genau gerade jetzt an dieser Stelle so viel machen. Und dann kommen wieder diese ganzen Eindrücke aus meiner Vita, ne, dass ich ein halbes Jahr mal an der Hautuniversität gearbeitet, ein halbes Jahr in der Tropenmedizin, ein halbes Jahr in der Krebsstation, Gastroenterologie, Endokrinologie. Ich habe dann immer gefragt, was wird denn aus mir werden? Ne? Oder 6 Jahre in einem Herzzentrum. Und heute kommen diese Puzzle zusammen. Das ist wirklich schön.
Werbung. Namaste. Ich freue mich heute, Teekanne als Werbepartner bei 50 über 50 dabei zu haben. In der Phase zwischen 50 und 60 ist ziemlich viel los, wie wir jede Woche in diesem Podcast von meinen Gesprächspartnerinnen erfahren. Die Kinder werden flügge, die Eltern pflegebedürftig, der Job definiert sich vielleicht nochmal neu und die Menopause geht nicht an jedem ohne Symptome vorbei. Bei dem ganzen Stress ist es umso wichtiger, mal in sich hineinzuhören und sich etwas Gutes zu tun. Für die, die dafür vielleicht nur wenig Zeit haben, hat Teekanne jetzt die Linie Namaste entwickelt. Das sind leckere Bio-Kräuter- und Gewürzteemischungen, die dazu einladen, kurz Pause zu machen und neue Kraft zu tanken. Wenn ihr unter www.teekanne.de das Namaste-Probierpaket bestellt, dann bekommt ihr bis zum 31. Januar 2024 die Versandkosten geschenkt. Den Link setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. Teekanne und ich sagen Namaste und wünschen euch noch gute Unterhaltung beim Hören dieses Podcasts. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Armed Angels. Zum Start unserer Kooperation habe ich mir ein paar Teile aussuchen dürfen, um sie zu testen. Meine Jeans ziehe ich seitdem quasi nur noch zum Schlafen aus. Sie sitzt wie eine zweite Haut und ich bewege mich sehr gerne in ihr durch meinen Tag. Ich kann sie so kombinieren, dass sie quasi immer und zu jedem Anlass passt. Und das ist auch nicht umsonst so, denn Armed Angels legt ein besonderes Augenmerk auf die Produktion ihrer Jeans und auf die möglichst faire Herstellung, die ja bekanntermaßen besonders ressourcenintensiv ist. Das Kölner Label benutzt zum Beispiel immer mehr recycelte Baumwolle, verzichtet auf gefährliche Chemikalien und stellt so am Ende einfach nachhaltigere Denims her. Wenn du auch nachhaltigere Entscheidungen treffen möchtest und gerade eine neue Jeans brauchst, kannst du bis zum 29.10.2023 mit dem Code über15 beim Einkauf sparen. In den Shownotes setze ich dir den Link zu der Detox Denim Kollektion. Vielen Dank an Armed Angels und jetzt weiter mit der Folge. Werbung Ende. Gab es irgendeinen Punkt, irgendein Ereignis, an dem Sie gemerkt haben, dass Sie jetzt älter werden?
Ich glaube, Also wenn ich es für mich jetzt sehe, ich spüre Elternwerden in so großen Schritten. Mhm. Also wie du guckst auf einmal in den Spiegel, ich gucke jetzt nie so intensiv in Spielmodus und denkst ja, bist ja doch alt geworden, ne? Also dass man dann so sieht, wie so auf einmal von einem auf den Tag auf den anderen fallen einem ein paar Falten mehr auf, obwohl ich das schön finde. Also ich habe auch in Frankreich studiert, da haben auch, finde ich auch gerade auch Frauen oder auch die Gesellschaft wiederum ein ganz gesundes Moment mit Älteren umzugehen. Also auch, ne, da, so ist mir das aufgefallen. Oder dass man einfach auch merkt, manchmal Energie, ne, kann auch sein, dass man da ein bisschen mal müder wird. Oder was ich auch mal gedacht habe, oh, der Schlaf ist auch manchmal nicht ganz so selbstverständlich, wo ich gedacht habe, hui, die Wechseljahre kommen jetzt auf dem Pferdchen vorbeigeritten. Das sind so die Sachen, die ich merke. Ansonsten mache ich mir um das Phänomen Älterwerden und so nicht so viele Gedanken. Es ist, erstens mal kann ich dem sowieso nicht entkommen. Mhm. Zweitens will ich ihm auch nicht entkommen. Mhm. Ich versuche immer, positive Dinge abzuleiten. Und natürlich wünscht man sich, wenn man jetzt das große ganze Thema sieht, vital zu altern. Das ist ja auch, was mich umtreibt, dass man nicht zum Arzt geht, nur um Symptome glatt zu bügeln, sondern eigentlich zum Arzt geht, wenn man vielleicht 30, 35, 40 ist, ist noch ganz gut im Saft und sagt, ich möchte jetzt aber mehr wissen. Mhm. Ich möchte lernen, wie ich mich gesund erhalten kann, weil ich sehe mich nur als Stützrädchen, als Hilfe zur Selbsthilfe oder so wie Albert Schweitzer sagt, der Arzt ist der Beste, der den inneren Arzt im anderen aktiviert. Und das ist eigentlich mein Traumjob. Also nicht Medizin, die dann in Schwung kommt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern eigentlich dafür sorgen, dass das Kind den Brunnen gar nicht sieht. Da gibt es noch viel zu tun, auch in dem Denken darüber, weil das ist leider noch nicht so verbreitet. Ich glaube, das wird aber kommen müssen, weil das Geld wird in den Kassen fehlen. Und leider wird Prävention auch noch viel zu oft so verstanden. Es gibt schon tolle, sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen, ne? Hautscreening, Magen-Darm und so weiter. Aber man könnte ja auch über Labordiagnostik und wirklich gute Anamnese und den Menschen auch mal körperlich anfassen und untersuchen, schon so viel herausfinden. Die Patienten sind immer überrascht, wenn ich dann sage, jetzt guck mal, streck mal Zunge raus. Man guckt in die Augen, man tastet den Puls, man klopft Reflexe. Manchmal merke ich, Menschen haben so ein bisschen abgeschwächte Reflexe an den Beinen. Das ist erstmal gar nichts Schlimmes und haben dann parallel auf dem Laborblatt einen deutlich zu niedrigen Vitamin B12-Spiegel. Mhm. Und dann denke ich mir immer, wenn das dann so ein Mensch ist, der ist 37 oder Anfang 40, dann denke ich mir, Mensch, wenn der jetzt Mitte 70 ist und der hätte das nie gewusst, dann wäre das wahrscheinlich auch jemand, der so gangunsicher, nicht vital durchs Leben geht. Also da gibt es noch so viel, was man konstruktiv machen kann, was leider auch das Gesundheitssystem nicht so richtig auf dem Radar hat. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade auch Ihre eigenen Wechseljahre angesprochen. Gab es da einen Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, dieses Symptom hängt mit den Wechseljahren zusammen?
Nee, ich glaube, ich habe ganz wenige Symptome und ich habe dann erstmal, als ich bei mir geguckt habe, ich dachte, du bist ja schon durch, so ungefähr. Ne? Das ist auch so interessant. Aber da sehe ich viel Chance und auch Notwendigkeit, dass gerade bei Frauen und ich denke mal bei Männern wäre es ja genauso wichtig zu gucken. Das ist ja noch völlig unterbelichtet. Am besten schon im Alter so von Anfang, Mitte 30. Weil dann geht das Progesteron, das Hormon langsam runter. Das sind Menschen dann in einer Östrogendominanz, die Frauen. Und dann haben manche Leute Gelenkschmerzen. Dann gehen die zum Rheumatologen und kriegen vielleicht eine Diagnose Arthralgie, Gelenkschmerz, seronegative Rheumatoid Arthritis. Und dabei ist es eigentlich ein Wechseljahrproblem. Das ist eigentlich hierzulande wirklich ein Drama, dass das auch noch nicht so auf dem Radar ist, dass ich jetzt quasi auch in meiner Sprechstunde für Präventiv, Ernährungsmedizin und funktionelle Ursachenmedizin, da passt es ja wieder rein, mich auch aus der Not meiner weiblichen Patientinnen dann wirklich damit beschäftige. Ne? Und das ist wirklich krass. Also wo ich auch sehe, dass zum Beispiel die Darmgesundheit, die Darmschleimhaut eben gar nicht so gut gesunden kann, wenn der Progesteronspiegel nicht optimal ist, diese Zusammenhänge herzustellen, die liebe ich. Da bin ich jetzt auch in den letzten 5 bis 7 Jahren verstärkt auch dran, weil ich einfach sehe, das ist ein Thema, was in die Medizin, gerade auch bei den Frauen unbedingt und aber auch bei den Männern ins Boot gehört.
Ja, absolut. Aber es gibt ja ganz wenige Ärztinnen und Ärzte, die tatsächlich da Bescheid wissen. Also meine Frauenärztin sagte zu mir einfach nur zu meinem 40. Geburtstag, ab jetzt geht's bergab. Ich habe die Ärztin dann gewechselt.
Ich gucke, mir fehlen gerade so die Worte.
Ja.
Und das sind so die Macht der Worte.
Genau.
Weil man programmiert ja dann schon die Abfahrt nach unten.
Genau.
Und da kann man echt nur sagen, rette sich, wer kann.
Ja.
Und was ich aber so traurig finde, dass quasi das Fach Gynäkologie, was sich eigentlich in Hormone verlieben müsste, dass man sagt, ich bin jetzt hier Facharzt für Gynäkologie, ich liebe Hormone zu bestimmen, ich gucke, dass die manchmal gar kein Herz dafür haben. Nicht alle natürlich. Und umgekehrt dann, es gibt ein paar Endokrinologen, also Fachärzte für Endokrinologie, die ja auch ganz intensiv mit Hormonen arbeiten. Da gibt es auch ein paar, die inzwischen die Frauenhormone und auch da spezifischer auch die Wechseljahre beleuchten. Aber ich finde, es gehört eigentlich in das Fachbereich auch Gynäkologie, weil das ist ja die erste Anlaufstelle und das ist spooky. Also wenn ich dann auch sage, können Sie nicht über Frauenarzt, Frauenärzte mal die Werte bestimmen lassen und schicke dann einen Patienten auf die Reise und dann kommen die nach 2-3 Monaten wieder, sage ich, und hat das geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Das finde ich so traurig. Also ne, wo man dann sagt, es wäre eigentlich eine tolle Kassenleistung gewesen. Was ist das Problem, frage ich mich da. Und ich finde es so vermessen. Also zum Beispiel, wenn Menschen Zusammenhänge herstellen, auch in der Praxis, wenn mir jemand sagt, ich habe das und das und ich glaube, es liegt daran, dann kann ich als Ärztin nur Danke sagen, weil ich denke mir, ne, ich bin so ein Detektiv, die körpereigene Intelligenz hat dir schon jetzt geholfen, diesen Menschen zu verstehen und eine Ursache zu finden. Ich erlebe aber ganz oft, dass leider auch Menschen frustriert sind von der Medizin oder auch der ärztlichen Behandlung, weil das teilweise abgewertet ist, was sie denken und sagen. Oder weil der Zusammenhang zu abgefahren ist. Ne? Wie neulich eine Patientin, die hat erhöhte Werte von der Bauchspeicheldrüse, sie hat Verdauungsbeschwerden und sie hat auch festgestellt, dass sie eine Parasitose hat.
Mhm.
Das ist ja gar nicht selten. Ne? Hunde werden entwurmt, Menschen nicht so. Mhm. Das hat sie ihrer Hausärztin erzählt. Seitdem hat sie ein gestörtes Verhältnis mit dieser Hausärztin.
Ja.
Und ich habe ihr dann Studien geschickt. Guck mal, universitäre Studien, Uni Greifswald, das ist längst belegt. Und so gibt es ja unzählige Beispiele. Und was aber sehr, sehr hierzulande verbreitet ist, dass man leider anstatt mit Neugier, Staunen und Respekt in einer Sache zu begegnen, oft etwas, was man nicht kennt, abwertet. Also das finde ich sensationell. Das habe ich aber nie gemacht. Also wenn mir Leute auch noch vor vielen Jahren vielleicht was gesagt haben, ja, Frau Doktor, ich habe Arthrose, ich nehme Grünlippmuschelextrakt. Und als junge Ärztin, wenn du von der Uni kommst, hast du das wahrscheinlich noch nicht gehört. Dann habe ich das nicht abgewertet und nicht gedacht, wieso nimmt jetzt keiner Medikamente, um Schmerzen zu stillen, sondern ich war immer offen. Wir wissen, dass es zum Beispiel in der Tiermedizin fantastische Zusammenhänge gibt, ja, auch in der Empirie fantastische Zusammenhänge. Nur wir müssen einfach auch anerkennen, es wird nie groß Geld für Studien geben, für Grünlippmuschel bei Arthrose, für Hagebuttenpulver bei Arthrose oder für Vitamin C hochdosiert bei bestimmten Dingen. Ja. Wir haben ja keine Grundlagenforschung mehr in erster Linie, sondern eher Patentforschungen. Da geht es ja um ganz andere Interessen und Dinge. Und das, wo ich eigentlich nochmal zurück will, den Menschen immer ernst nehmen. Und das ist unsere Aufgabe. Also ich habe mal halt geschworen, jetzt nicht bei der Bundeswehr,
ja, zum Glück.
Aber ne, das habe ich wirklich mal einen Kollegen gefragt, warum hast denn du dein Eid geschworen? Und dann guckt er mich an, aber ich meine es nicht den bei der Bundeswehr, sondern dass man den Menschen nicht schaden will und dass man auch versucht, wirklich ihnen zu helfen. Und eine Frau in den Wechseljahren nicht auf die Hormone zu untersuchen, das ist wirklich vermessen. Ne? Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube immer noch, auch glaube immer an das Gute notorisch und dass auch jeder, der den Beruf Medizin ergreift, eigentlich auch das Grundgefühl und Interesse hat, Menschen zu helfen. Man muss leider dann noch manchmal auch fordernd vielleicht sein in mancher Sprechstunde.
Ja, das glaube ich, aber dann erkaltet das Verhältnis zur Hausärztin, ne? Wie wir es gerade hatten. Das ist tatsächlich ein Problem. Und ganz viele haben ja vielleicht auch einfach nicht die Kapazität, von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt zu rennen, bis sie endlich ernst genommen werden. Und ich finde das schade, Entschuldigung, weil gerade diese Selbstermächtigung, das muss doch unser Ziel sein, dass ich zum Arzt gehe und sage, ich habe mir meine Gedanken gemacht, könnte ich dies und das und jenes haben oder ich habe dies und das und jenes, weil man kennt sich ja selber auch ganz gut.
Das ist doch ein Traum, weil als Arzt bist du auch nur so gut, wie der Patient dich füttert. Mhm. Und mein Motiv ist, dass sie mich kaum sehen, ja? Sondern dass die Patienten wirklich sich auf eine eigene Reise machen können, in die Eigenverantwortung zu kommen, dass sie Dinge lernen, die sie vielleicht auch vorher noch nicht gewusst haben. Ne? Und das ist eigentlich so eine schöne Arbeit. Also wo ich sage, und es gibt so viele Menschen mit Beschwerden, wo es eigentlich so dankbar ist. Und auch ein Fall in der Woche, da war eine Patientin, die war bei 19 Ärzten. Und dann hat sie mir eine ganze Batterie an Befunden und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als diese Befunde sortiert und ihren Zusammenhang hergestellt. Und was sie da auch für Unsummen an Geld ausgegeben hat, und es war, der Zusammenhang hat gefehlt. Ne? Mhm. Und aber eigentlich ist es am allerbesten, man nimmt das mit und guckt mal, eine gute, innovative Vorsorge zu machen, wenn es einem noch richtig gut geht, dass man guckt, wie ist die Darmschleimhautbarriere? Wie ist der Status von bestimmten Vollblutmineralien? Habe ich Schwermetalle im Blut? Wie sieht es mit meiner Leber aus? Ist die verfettet? Du kannst ja rappeldürr sein und eine Fettleber haben. Und wenn man diese Kleinigkeiten weiß oder weiß, was ist für mich individuell als Mensch gut, weil es gibt nicht die eine einzig wahre Ernährung. Wer das den Leuten klar machen will, das ist ein Irrtum. Es gibt nur die einzige Wahrheit, die zu dem Einzelnen passt. Moderne Medizin ist immer individuell. Sich da ein paar Tipps holen, was zum Lebensstil passt, zum Job, zu den Verträglichkeiten, dann ist man so gut aufgestellt und man kann ganz anders altern.
Gibt es denn trotzdem so universelle Tipps, die wirklich für jeden gelten, wie man fitter alt werden kann?
Absolut, die gibt's. Also wenn wir jetzt mal bei meinem Hauptthema bleiben, Ernährung, dann ist es wirklich so, dass man sagt, natürlich auch, was trinke ich, ne? Morgens 2 Gläser Wasser auf nüchtern Magen, um die Giftstoffe, die über Nacht abgebaut wurden, effektiv zu eliminieren. Mhm. Am besten schluckweise, nicht zu kalt, man weckt die Verdauung auf. Der Magen sagt dem Dickdarm, Kumpel, hier oben geht's los, mach du mal bitte unten Platz. Manche Verstopfungsbeschwerden haben sich allein dadurch schon in Luft aufgelöst. Mhm. Dann dieser zeitlose Tipp des Kauens. Ich weiß, Menschen, die mich kennen, die werden jetzt sagen, oh, jetzt sagt Anne Fleck wieder, kaut doch. Man kann bis zu 11 Kilo pro Jahr Gewicht verlieren. Aber das ist nicht das Hauptthema beim Kauen. Wer schlecht kaut über Jahrzehnte, der verschlechtert sein Darmmilieu. Das heißt, Eiweiße, also auch Fisch oder Fleisch oder wie alles eigentlich, muss gut gekaut werden. Das ist eine Grundregel für unsere Gesundheit. Und dann zum Beispiel aus der modernen Forschung weiß man, dass eher eine geringere Mahlzeitenfrequenz günstiger ist. Also nicht sich durch den Tag snacken, ne, mit 12, 15 Mahlzeiten. Ein Milchkaffee ist ja auch ein Snack, weil den Blutzucker nach oben treibt. Und auch die Auswahl der Lebensmittel. Und wenn man dann unterwegs ist im Restaurant oder man kocht sich zu Hause was, es gibt so diesen zeitlosen Gesundteller, wie ich ihn gerne beschreibe. Die Hälfte des Tellers mit Grünzeug, Kräuter, Gewürze kann man drüber packen. Handtellergröße Eiweiß aus der Quelle, die man verträgt und die zu einem passt. Wer abnehmen will, sollte Kohlenhydrate, Brotnudeln, Reis, Kartoffeln sparen oder so wie 2 kleine hartgekochte Eiergröße garnieren. Und wer zunehmen will, kann da mehr beitragen. Und dass man einfach auch lernt zu essen bei einem ehrlichen Hunger, also nicht aus Langeweile, Leere, Wut, sondern wirklich guckt, ist es jetzt ein echter Hunger, manchmal mit Hunger, mit Durst verwechselt. Das sind so zeitlose Tipps aus der Ernährung. Was auch wichtig ist zum Älterwerden, ist natürlich die Bewegung und der Schlaf, die gehören genauso mit ins Boot. Und die Kraft und die Macht der Gedanken.
Wenn wir nochmal ganz kurz zu den Wechseljahren zurückkehren, können Sie vielleicht nochmal erklären, warum die Hormonersatztherapie so verschrien ist und warum sie das nicht sein müsste?
Das ist eine schwierige Frage. Da würde ich mir fast wünschen, ich wäre jetzt Gynäkologin und hätte da 30 Jahre Berufserfahrung. Ich glaube, es ist noch nicht so wirklich weit verbreitet in der praktischen Umsetzung. Und man muss sagen, dass es gibt ja die klassische Hormonersatztherapie, die auch bedingt durch wissenschaftliche Daten Kritik geerntet hat, die dann aber quasi die anderen Ansätze der bioidentischen und biomolekularen Hormonersatztherapie so ein bisschen, ja, anstatt positiv bewertet zu werden, ist es so ein bisschen, ne, wie wird jetzt so wie ein Schmuddelkind angeguckt. Und da gibt es noch viel, viel Bedarf, das aufzuarbeiten, um die Differenzierung dieser Therapien klarzumachen, dass das eine nicht gleichzusetzen ist mit dem anderen, dass auch immer mehr Fachkompetenz in diesem Bereich entsteht, dass ärztliche Kollegen sich darauf spezialisieren und darauf einfach auch Wert legen, die Menschen gut zu beraten. Und da sind einfach die Fachbereiche der Endokrinologie und der Gynäkologie fantastisch geeignet, um Menschen da zu helfen. Und es ist so erfüllend, ja, es ist so erfüllend, wenn man sieht, wie es Menschen geht, wenn man da Hilfestellung gibt. Und eigentlich ist es genauso wie bei der Diagnose Autoimmunkrankheiten, ähnlich auch bei den Wechseljahrsymptomen, wie lange wahrscheinlich Frauen, wenn wir jetzt bei Frauen bleiben, schon Beschwerden haben, die entweder bagatellisiert nicht erkannt wurden, wo man denkt, man kann doch die Frau nicht so stehen lassen, wo es schon Jahre vorher zur Sache geht. Also man weiß ja, das geht ja manchmal schon mit Ende 20, Anfang, Mitte 30 los. Und da gibt es noch viel, viel, viel aufzuarbeiten.
Ein Punkt in den Wechseljahren ist ja auch, dass die Frauen zunehmen oder zunehmen an Körperstellen, die neu sind, so wie bei mir. Sie haben jetzt gerade ein Heft gemacht mit der Brigitte, in dem sich vieles um den Körper dreht und um das Körpergefühl und so ein bisschen der Ansatz auch ist, dass man in die Selbstakzeptanz gehen soll. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Was raten Sie denn da?
Wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift, oder wie ich sagen würde, die gesunde Mitte ist immer wichtig in allem. Und ich finde es wichtig, dass man eine Eigenverantwortung hat und auch ein gesundes Maß an Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Wenn man sich selbst überhaupt nicht achtet und nicht liebt, ich meine, wer hat schon den besten Selbstwert, aber dann kann man auch nicht andere lieben, dann ist es alles in einer Blockade. Und trotzdem darf man, wenn man jetzt zum Beispiel in einem extremen Übergewicht wäre oder wirklich ein gesundheitliches Problem hat, dann darf man sich, finde ich, auch nicht in so einer Body Positivity, wie es jetzt so schön heißt, wie so einem Labyrinth verirren, so nach dem Motto, ich will so bleiben, wie ich bin, ist eh alles gut. Weil das wäre dann auch das Falsche. Und was ja auch ganz wichtig ist, wir gucken jetzt vielleicht auf Gewichtszunahme und hier und da einen Rettungsring, aber die schlanken Menschen, ich bin ja auch eher ein schlanker Typ, ne, die haben manchmal auch Sorgen, wie nehme ich denn zu? Aber die schlanken Menschen können genauso erkranken an Entzündungskrankheiten wie die übergewichtigen Menschen. Also dieses ganze Bataillon der Entzündungskrankheiten, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Der dünne, dicke, wie ich die liebevoll nenne, die sogenannten TOFIs, wissenschaftlich Thin Outside, Fat Inside, sind genauso in Gefahr. Und das ist auch eine wichtige Gruppe, die ich auch durch meine Arbeit intensiv ansprechen will, weil es ist dann nicht getan, sich darauf zu verlassen, ich bin ja schlank und alles ist geritzt. Und da wäre es zum Beispiel wichtig, dass man mal beim nächsten Hausarztbesuch im Labor guckt, wie ist mein nüchtern Blutzuckerspiegel, ist der schon pathologisch erhöht, ja? Wie viel Muskelmasse habe ich? Die klassischen Dünndicken haben auch sehr wenig Muskelmasse. Muskeln sind übrigens das beste Rezept, um Entzündungen zu hemmen. Und natürlich auch dann durch eine anti-entzündliche darmgesunde Ernährung, wie ich sie ja auch immer wieder beschreibe. Und ich glaube, dass so jeder da ehrlich mit sich umgehen sollte. Also das gesunde Maß, sich jetzt nicht verstecken und nur schlecht reden. Das ist auch oft so weiblich. Ne? Man stellt sich ganz gern und ganz viel in Frage und weiß gar nicht, was man eigentlich vielleicht für ein, ich sag schon, lieber Kerl ist. Ne? Also so beide Seiten und sich es nicht so schwer machen. Aber wenn man jetzt echt merkt, boah, ich bin so müde, dies und das, dass man dann doch sagt, nein, ich habe ein Motiv, ich möchte vitaler altern, dann kann man das angehen. Und da spielt das Motiv eine wichtige Rolle, um sich zu motivieren. Da steckt ja auch das Wort Motiv drin. Und dann kann ich nur jeden ermutigen, wenn man vielleicht sich vorstellt, man hat Kinder oder man hat einen lieben Partner oder man hat einfach, ja, die wirklich vor Augen. Oder man hat Enkelkinder und man sagt sich, ich möchte hier aber noch wirklich in einer guten Qualität die nächsten Jahre haben. Dann sollte man das wirklich nutzen und was machen und nicht erst, wenn einem alles wehtut. Ne? Schon vorher, wenn nichts oder wenig wehtut, mal ein bisschen drüber nachdenken.
Okay, vielen lieben Dank für all die guten Worte und die Tipps und bis bald. Danke.
Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung und allen, die uns zuhören, alles, alles Gute.